Footballerei.
Hallo und herzlich willkommen zum Football-Zirkus mit Kevin und Kutsche. Hier wird über alles rund um die NFL geredet. Hier gibt es keine Tabus. Moin, Kevin.
Hi, hi, was geht ab?
Ich freue mich wirklich sehr, dass wir diesen Podcast zukünftig zusammen gestalten. Erstmal alle zwei Wochen freitags. Wir beide sind absolute NFL-Nerds und interessiert irgendwie alles. Du warst ja vor ein paar Wochen bei mir schon mal zu Gast in der Kutsche trifft Rubrik. Das hat sehr viel Spaß gemacht, das hat gut gematcht und für die, die die Folge nicht gehört haben, hört da unbedingt nochmal rein. Aber stell dich doch noch einmal ganz kurz vor, für die wenigen, die dich nicht kennen.
Ja, sehr gut, übernehme ich natürlich sehr, sehr gerne. Ja, Kevin Müller, mein Name. Im echten Leben habe ich normalerweise mit Fußball zu tun, aber die große, große Leidenschaft gehört dem Football. Deswegen freue ich mich jetzt, dass wir ein bisschen fachsimpeln können, alle zusammen ein paar vielleicht auch mal kontroverse Themen diskutieren können, ein paar Hot Takes nehmen können, hier und da über den Style der Jungs und Mädels auf dem Feld sprechen können und abseits des Feldes. Ich glaube, es gibt ja einige interessante Geschichten auch da. Und ja, freue mich einfach, wenn wir alle das zusammen machen und uns so viele Leute wie möglich auf dieser Reise begleiten.
Du bist, das kann man glaube ich offen sagen, Fan der Seattle Seahawks. Das ist so deine Lieblingsmannschaft, ne?
Genau, also mit den Seahawks gehe ich absolut mit. Nichtsdestotrotz schaue ich natürlich auch alle anderen Teams sehr, sehr gerne. Also ich bin wirklich sehr, sehr breit aufgestellt, was die ganze NFL angeht. Und das Gute ist ja dadurch, dass die Seahawks ein Westküstenteam sind und daher auch meistens in den späten Slots spielen, habe ich auch immer relativ viel Zeit, gerade in den Vormittagsslots, die anderen Spiele zu schauen. Aber eigentlich ist es auch egal, weil ich wirklich sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne auf Football schaue und auch gleich an der Stelle zugeben muss, ein bisschen nerdig auch so bin, was das Ganze angeht. Also mit den Zahlen hier und da auch gerne mal ein bisschen jongliere, weil es einfach nochmal ein anderes Gefühl gibt als für die subjektive Empfindung, die man vielleicht manchmal beim Schauen hat.
Fantasy Football bist du auch am Start, ne? Da taucht man ja auch nochmal immer tief ein in die jeweiligen Mannschaften und jeweiligen Spieler.
Fantasy Football ist immer eine super Vorbereitung für die gesamte Saison. Man lernt viele, viele Spieler kennen, die man vielleicht sonst nicht so auf dem Schirm hat. Deswegen lege ich jedem wirklich ans Herz, Fantasy Football zu spielen. Es bringt einfach nochmal eine ganz andere Verbindung auch zu den Spielern. Und man schaut nicht einfach nur irgendwelche Farben und irgendwelche Helme auf dem Feld durch die Gegend laufen, sondern man hat nochmal eine ganz, ganz andere Verbindung auch. Und ja, nimmt das Spiel auch nochmal ganz anders wahr.
Der Vollständigkeit halber, ich bin Kutsche Urgestein in der Footballerei, Mitgründer im Jahr 2016. Also wir feiern nächstes Jahr tatsächlich auch 10. Geburtstag. Da freue ich mich schon sehr drauf. Da muss es eine fette Party geben. Ich interessiere mich genau wie Kevin eigentlich für alles rund um Football. Am meisten eigentlich wirklich für diesen ganzen Zirkus drumherum. Ihr wisst das, ich mag das einfach, dass es jeden Tag geile Geschichten gibt. Also es ist immer was los, ob jetzt gerade gespielt wird oder nicht. Deswegen heißt dieser Podcast auch so. Kevin, bevor wir ein bisschen zurückblicken auf Woche 1 und ein bisschen vorausblicken auf Woche 2, nimm uns doch nochmal kurz mit. Du warst vergangenen Sonntag bei The Zone eingeladen und durftest da so ein bisschen hinter die Kulissen gucken und da den ganzen Abend auch mitgestalten. Was genau hast du da gemacht und wie war's?
Also ich habe ungefähr eine Woche vor Woche 1 einen Anruf bekommen von den Kollegen von The Zone. Die haben mich dann gefragt, ob ich mir das grundsätzlich mal vorstellen könnte, so eine Konferenz, sage ich mal, mitzubegleiten als in Anführungszeichen Experte. Ich selber würde mich natürlich niemals als Experte bezeichnen, sondern als ambitionierten, interessierten Fan. Und deswegen war es für mich natürlich cool, wenn man das Ganze zeitlich auch gestalten kann, das auch wahrzunehmen. Und bin ich sehr, sehr froh, wie gesagt, die Möglichkeit gehabt zu haben. Und es war auch mega, mal hinter die Kulissen zu schauen, wie viele Leute sitzen eigentlich in so einem Regieraum, wie viele Leute machen die Vorbereitung für das Ganze, wie viele Leute erstellen diese ganzen Statistiken, die man immer so sieht. Und es sind tatsächlich mehr, als man wahrscheinlich vermuten mag. Und vor allem halt auch die Leute, die natürlich diese ganzen empirischen Daten ja auch sammeln. Irgendjemand muss das ja auch aufbereiten und, sage ich mal, auch dann in einem vernünftigen Format auch zur Verfügung stellen, sodass das auch wirklich jeder auch vernünftig auch nachvollziehen kann. Und ja, hat mega Spaß gemacht, auch wenn es natürlich zumindest aus der Seahawks-Sicht leider nicht ganz von Erfolg gekrönt war am Ende. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir schon in Woche 1, und da können wir ja schon so ein bisschen auch die Überleitung wahrscheinlich machen, in Woche 1 schon einiges gesehen, von Weather Delay über verrückte Spiele, über scheiternde Kicker, bis hin zu maybe Rising Stars vielleicht wieder, oder alte Bekannte, die wiederkommen. Also da war, glaube ich, schon in Woche 1 sehr, sehr viel gegeben auch. Und ja, macht auf jeden Fall viel, viel Spaß für mehr.
Was war für dich so die größte Überraschung in Woche 1? Also ich habe nicht damit gerechnet zum Beispiel, dass die Dolphins so grandios untergehen bei den Colts. Was war so für dich so das Ergebnis, wo du gedacht hast, hui, das hatte ich so nicht auf der Uhr?
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Das Ergebnis der Colts war sehr überraschend. Ist, glaube ich, auch eine mit der größten Überraschung an dem ersten Spieltag. Wie gesagt, sehr, sehr viele Highlights dabei gewesen. Ich glaube, Baltimore gegen die Bills war ein sehr, sehr gutes Spiel, einfach auch von der Qualität. Da sind viele Punkte gefallen, deswegen war es schon mal außergewöhnlich. Was mir persönlich, wo ich sage, was mir aufgefallen ist, war, dass doch einige Kicker die Nerven verloren haben. Mhm. Und ich glaube, wir haben auch schon den ersten Kicker der Saison verloren mit Jake Moody von den 49ers. Also von daher, da wird nicht lange gefackelt, sondern da werden direkt Konsequenzen gezogen auch. Man muss ja auch dazu sagen, es gab ja eine kleine Vorgeschichte, beziehungsweise die 49ers waren ja mit Jake Moody schon in der letzten Saison nicht mehr so hundertprozentig zufrieden. Und deswegen, glaube ich, war das auch nur eine Frage der Zeit, bis sie ihn ersetzen.
Aber um sich mal in den Jungen reinzuversetzen, das ist schon maximal bitter, oder? Also der wird sich logischerweise auch groß ärgern, dass er nicht alles getroffen hat, und dann nach Woche 1 schon zu fliegen, ist ja so ein bisschen der Trend in der NFL, gerade bei Kickern, wenn die versagen, fliegen sie sofort raus, werden sofort vor die Tür gesetzt, aber menschlich hart, oder?
Menschlich sehr, sehr hart. Ich kann das ja auch als Athlet irgendwo nachvollziehen. Also du bist da auf dem Feld, du machst die ganze Preseason, arbeitest du hart auch mit deinen Teamkollegen zusammen. Und dann, ja, sag ich mal, beim ersten hat er halt ein bisschen Pech. Da trifft er halt aus, glaube ich, 30, 35 Yards, trifft er den linken Innenpfosten. Der springt dann halt raus. Und ja, es kann halt immer mal passieren. Also fand ich jetzt, klar, alles, was so innerhalb von 40 Yards ist, sagen immer alle, ja, da musst du halt immer alles machen. Aber ich kann es nur auch da an der Stelle sagen, ja, auch selbst die Hochleistungsathleten sind tatsächlich auch Menschen. Man mag es manchmal gar nicht glauben. Aber klar, man hat ihm dann auch schon angemerkt bei dem zweiten Field Goal Versuch, das knabbert schon. Und dafür konnte er eigentlich nichts, weil das war ein Blocking-Problem gewesen. Das zweite Field Goal wurde dann geblockt. Und man hat dann kurz auch eine Einstellung vom Kyle Shanahan, vom Head Coach, gesehen. Und der war natürlich alles andere als erfreut über diese ganze Geschichte. Und deswegen, das war schon eine, ja, herzzerreißende Nummer halt auch. Also da tat Jake Moody mir auch schon leid, weil man hat auch so ein, zwei Mal in den Spielsituationen danach gemerkt, es könnte wieder Richtung Field Goal gehen. Sie haben ihn direkt wieder eingeblendet. Da muss man ja sagen, sind die amerikanischen Kollegen ja auch sehr, sehr gnadenlos, was das Ganze angeht. Und ja, also so wie er da stand, saß, sich vorbereitet hat, hat man schon irgendwie so gespürt, oh, eigentlich möchte er gar nicht mehr so richtig. Und klar, das hat dann meistens auch immer sehr, sehr schnell Konsequenzen. Leider muss man dazu sagen, ist natürlich sehr, sehr hart das Geschäft, sehr, sehr umkämpft. Dementsprechend werden da dann auch relativ schnell Konsequenzen gezogen, beziehungsweise dann auch, ja, Next Man Up, ne, würde man sagen wahrscheinlich. Diesmal ist es zwar keine Verletzung, aber dann halt einfach mit der schwierigen Statistiklage dann einfach, muss man ganz ehrlich sein.
Und zeigt wahrscheinlich auch den Teamkollegen, Achtung, wer hier Fehler macht, wer nicht seine beste Leistung abruft, der fliegt raus. Du könntest der Nächste sein, so ungefähr, ne? Also ist dann auch gleich mal irgendwie so ein Klima der Leistung, logischerweise, in so einem Lockerroom, oder?
Ja, absolut. Ich glaube, es weiß sowieso jeder, dass in der NFL spielen bedeutet, ein absolutes Privileg zu sein. Aber klar, wenn du dann natürlich auf so einer Position spielst, sage ich mal, die ja relativ prozentual gesehen weniger am Spielgeschehen teilnimmt. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie weniger wichtig ist. Man sieht ja an diesen Entscheidungen und auch in engen Spielsituationen, dass die Position doch durchaus sehr, sehr wichtig ist und gar nicht einfach auch zu spielen ist. Aber klar, es schafft natürlich direkt, niemand ist sicher, sage ich mal in Anführungszeichen, sondern jeder muss halt schauen, dass er vernünftig auf dem Platz performt. Und dementsprechend, ja, ist das wirklich der allerhöchste Leistungsdruck, glaube ich, den man haben kann. Und gerade wenn es so eine Geschichte, sage ich mal, aus der Vorsaison auch schon gab. Aber wie gesagt, es hat ja auch andere Kicker-Kollegen getroffen. Der Kuh aus Atlanta hat auch ein wichtiges Field Goal verschossen, was, glaube ich, für die Overtime gereicht hätte dann. Der Kollege aus Cleveland hatte einen Game-Winner, sage ich mal, auf dem Fuß. Na, also von daher, man merkt ja, es passiert ja auch anderen. Aber da muss ich sagen, fand ich vom Empfinden her, gab es einige auch Extra-Punkte, die nicht getroffen wurden. Jetzt könnte man natürlich sagen, die Blocking-Teams, die Special-Teams sind auch besser geworden. Aber klar, das ist, glaube ich, wo jedes Team so ein bisschen immer sich zumindest mehr Gedanken drüber machen sollte, weil es halt einfach eine ultra wichtige Position ist. Und man sieht einfach in engen Spielen, musst du halt einfach einen zuverlässigen Kicker haben, genau wie du einen zuverlässigen Panther haben musst. Ja. Aber ja, das ist manchmal nicht ganz so die Realität. Deswegen wird dann halt einfach ausgetauscht und darf sich der Nächste probieren.
Ich würde nochmal ganz gern kurz bei den 49ers bleiben, haben ja bekanntlich bei deinen Seahawks gewonnen. Das tut wahrscheinlich nochmal weh. Was mich so gewundert hat, ist, wie sehr Christian McCaffrey schon wieder so das Workhorse ist bei denen. Also, ne, George Kittle musste irgendwann runter, ist ja jetzt auch auf IR, fällt länger aus. Aber also Brock Purdy hat sich ja auch noch verletzt, wird auch nicht spielen können jetzt die nächsten Wochen höchstwahrscheinlich mit so einer Schulterverletzung ist es, meine ich. Aber also fandst du es auch überraschend, weil 3 Tage vorher vom Spiel hieß es ja immer noch, ja, mal gucken, ob der überhaupt spielt. Jetzt ist er aus einer schweren Verletzung zurück und hat ja schon wieder alles gemacht bei den 49ers. Das kann ja nicht nachhaltig sein, oder?
Boah, das wird eine ganz, ganz schwierige Nummer. Und jetzt rede ich tatsächlich nicht als Seahawks-Fan oder nicht als Division Rival in dem Sinne, sondern wirklich, die Offense wird dadurch natürlich sehr eindimensional und sehr berechenbar. Auch da, wie gesagt, ich gebe zu an der Stelle, so ein bisschen das Nerdige halt auch. Ich habe gesehen, von 76 offensiven Snaps war McCaffrey 58 Snaps davon auf dem Feld. Also er war bei 76% der gesamten Offense-Spielzüge dabei und innerhalb dieser 58 Snaps hat er über 50% den Ball immer bekommen. Hm. Das heißt, jedes zweite Mal, wenn er auf dem Feld stand, hat er den Ball entweder als Passempfänger bekommen oder ist selber gelaufen. Und da muss man ganz klar sagen, wenn du das nicht hinbekommst, als Offense, glaube ich, das besser zu streuen, dann besteht natürlich die Gefahr, so einen Spieler auch relativ schnell zu verheizen. Und gerade mit Christian McCaffrey, der auch eine gewisse Verletzungshistorie hat, du hast es auch gerade angesprochen, der auch kurz vor Spiel, ich glaube zwar nicht, dass das so dramatisch war, aber der kurz vor Spielbeginn auch immer noch so ein bisschen fraglich dastand, muss man sich das natürlich überlegen. Und ja, man hat so gemerkt im Spiel, so das ist von Brock Purdy so der Go-To-Guy gewesen. Also immer wenn Purdy unter Druck kam, dann hat er immer nach McCaffrey gesucht. Außer natürlich im letzten Spielzug, als er ein Tight End gefunden hat in der Endzone. Ja. Das war natürlich aus Seahawks Sicht nicht ganz so cool. Aber war von Purdy sehr, sehr gut gemacht. Und du hast es gesagt, Brock Purdy fällt selber jetzt aus. Haben mit Mac Jones natürlich ein Backup, der auch noch so ein bisschen, sag ich mal, seinem Draft-Potenzial hinterherläuft. Aber klar, jetzt geht's halt darum, ne, das haben wir wie eben bei den Kickern schon gesagt, jetzt geht's darum, Next Man Up. Jetzt ist seine Möglichkeit, das zu zeigen. Böse Zungen könnten natürlich behaupten, Purdy hat sich jetzt so lange Zeit gelassen, bis er endlich seinen großen Vertrag unterschrieben
das
hat.
Das ist sehr böse, Kevin.
Das ist sehr böse, das tut mir auch leid, das nehme ich auch sofort wieder zurück. Aber ich denke, dass Purdy spätestens nach 2-3 Wochen auch wieder da sein wird. Kittle, da würde ich mir tatsächlich eher drüber Gedanken machen, weil so eine Hamstrings-Verletzung und eine Injury Reserve Placement, also quasi in die Verletzten-Reihe zu schieben, das ist schon ordentlich und es hat mindestens ja 4 Wochen, bis er wieder zurück dürfte. Und auch da wieder aus Athletenerfahrung, wenn du mit so einer muskulären Verletzung schon in die Saison reingehst, ist das natürlich schwierig. Also, weil du ziehst das über das Jahr halt einfach mit. Aber wir hatten ja auch noch ganz andere Probleme eigentlich in Seattle, ne? Was heißt Probleme? Wir haben sie versucht runterzukochen, oder? Ich habe gelesen, da war hier und da vielleicht mal jemand im Stadion im Trikot, der kein Football-Fan war, oder?
Ja, das habe ich auch gelesen. Das finde ich total spannend, diese Geschichte. Also wer es nicht mitbekommen hat, ob die Seahawks das jetzt letztlich durchgezogen haben oder nicht, wurde, glaube ich, nicht wirklich kommuniziert. Müssen sie aber auch gar nicht, weil ich glaube, schon die Ankündigung kann Abschreckung genug sein. Da sind jetzt Undercover-Polizisten unterwegs, also Agenten quasi, die tragen Trikots, Caps, Fanartikel der jeweiligen Auswärtsmannschaft, also jetzt am vergangenen Wochenende die der 49ers, und grölen dazu dann auch immer wieder so die Vereinslieder sozusagen. Also sie geben sich als Auswärtsfans aus, und diese Undercover-Cops achten dann natürlich drauf, ob sie bepöbelt werden, ob sie irgendwie körperlich angegangen werden, weil das ist wohl, vielleicht weißt du das noch besser, Kevin, im Seattle-Stadion, im Lumen Field, regelmäßig so gewesen, dass es in der Vergangenheit Beleidigungen, Übergriffe gegenüber den Auswärtsfans gab, und dadurch wollen sie jetzt für Sicherheit sorgen. Die geben dann halt den Sicherheitskräften einen Tipp oder greifen selbst ein. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr sie ausgestattet sind, wahrscheinlich nicht so mit Handschellen und so weiter, das wäre ja viel zu auffällig. Aber das finde ich total spannend, also dass die da jetzt so Undercover-Agenten quasi eingeschleust haben, um dafür bessere Stimmung zu sorgen. Wie findest du das?
Also ich muss auch ganz klar sagen, ich weiß es natürlich auch nicht zu 100%, ob sie es jetzt wirklich durchgezogen haben oder nicht. Ich bin aber ganz bei dir und stimme dir zu. Natürlich hat das eine gewisse abschreckende Wirkung. Die Frage ist, braucht man so eine abschreckende Wirkung im Stadion? Muss man wirklich so weit gehen, dass man sich über solche Maßnahmen Gedanken macht?
Nein, aber du hast
auf der anderen Seite,
siehst du nicht auch jedes Wochenende dann irgendwie auf Social Media diese kleinen Clips, dass sich im Stadion wieder irgendwelche Fans betrinken? Jetzt gab's, hast du es gesehen? Rams, Texans, gab's auch irgendwo im Oberrang eine Auseinandersetzung auch mit Frauen, und eine Frau hatte dann so eine ganz blutige Nase. Es sah aus, als hätte sie sich die Nase gebrochen. Hast du es gesehen?
Ja, ich habe es tatsächlich auch gesehen. Ich glaube, das Tragische an genau diesen Sachen ist, das kannst du fast gar nicht verhindern im Stadion, weil da ist viel, viel Alkohol dabei, da sind dann Emotionen dabei, und ich glaube, das dauert einen Bruchteil von Momenten, ist das, bis, sage ich mal, das Ding hochkocht. Dann gibt's ganz kurz, dann werden die Argumente ausgetauscht auf physische Art und Weise. Und dann wird das aber, glaube ich, relativ schnell auch wieder sein. Natürlich, klar, wenn es jetzt zu größeren Geschichten kommt, natürlich macht das denn Sinn, Leute dabei zu haben, die sagen, hey, pass auf, so, jetzt ist Schluss hier und wir unterbinden das jetzt wirklich. Und dann ist es natürlich auch was anderes, als wenn da ein Ordner einfach steht, der sagt, du, und jetzt hör mal auf damit. Und wenn da ein Polizist steht, der sagt, hey, ich nehme dich mit, ne, und du schläfst mal eine Nacht bei uns auf dem Revier. Dann ist das, glaube ich, schon nochmal eine andere Herangehensweise auch. Und ich glaube tatsächlich, dass sie es nicht gemacht haben. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie es gemacht haben. Es ist eine wirkliche, das ist, glaube ich, einfach die bloße Androhung gewesen. Und das ist natürlich auch das, wofür die Amerikaner, glaube ich, auch, oder worauf sie sehr, sehr viel Wert legen. Das, glaube ich, jeder, der schon mal in den Stadien war oder der Spiele besucht hat, egal ob von der NFL, von der NBA, vom Eishockey, oder vom Baseball. Es wird immer darauf hingewiesen vor den Spielen, dass auf Sprache geachtet werden soll, dass niemand beleidigt werden soll, dass niemand, sage ich mal, angegangen werden soll und sowas halt alles. Emotional, klar, darf alles sein, aber eben auf eine respektvolle Art und Weise. Und ich glaube, das wollen sie einfach damit ein bisschen mehr fördern. Klar, es ist auch ein Rivalry-Spiel gewesen, ne? Da war klar, dass da halt auch ein bisschen hier und da sag ich mal, halt auch die Emotionen vielleicht noch höher kommen. Es war auch, ne, von vornherein wahrscheinlich auch vielen klar, dass es ein enges Spiel werden wird. Und deswegen, es ist eine absolut sinnvolle Geschichte auch gewesen. Und
ja, einer eurer Spieler, ein Verteidiger war das, ich habe den Namen jetzt gerade nicht drauf, hat sich doch auch irgendwie nochmal öffentlich beschwert, so in Anführungszeichen, dass es ihn total nervt, dass da so viele Auswärtsfans dann auch sind. Also es waren ja offenbar sehr viele 49ers-Fans im Stadion. Und das muss man ja auch mal sagen, du hast es ja auch schon angedeutet, die Kultur, die Sportkultur da drüben ist ja eine ganz andere. Also wir haben im Fußball ja zum Beispiel ganz klar einen Gästeblock. Also die werden ja auch wirklich voneinander getrennt. Normalerweise treffen die sich ja gar nicht, die unterschiedlichen Fans im Stadion. Und da mischt sich das halt total durch. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass es dann irgendwie nochmal besonders Wert drauf gelegt wird, ey, habt mal einen guten Umgang miteinander, weil die Strafen sind ja echt ganz schön krass, was sie angekündigt haben. Ne? Also natürlich fliegt diejenige dann sofort raus, wenn man sich daneben benimmt. Da muss man noch so einen speziellen verpflichtenden Online-Kurs belegen. Der dauert 4 Stunden, kostet mindestens 250 Dollar. Und behandelt dann auch so Themen wie, keine Ahnung, Alkoholprävention, Respekt im Stadion, Deeskalation und so weiter. Also man muss dann schon darum kämpfen, um wieder reinzukommen. Und das kann ja dann wirklich abschrecken, Kevin, oder?
Es ist auch absolut richtig, weil es ist ja auch, also klar, jeder, glaube ich, von uns ist sehr emotional, wenn es um sein Team geht. Jeder möchte sein Team gewinnen sehen. Der Sport lebt ja auch von diesen Emotionen. Die Problematik ist dann halt einfach, es sind halt auch noch 60, 70, 80.000 andere Leute mit mir im Stadion. Also es ist ja nicht so, dass ich da alleine bin und nur meine Emotionen zählen. Es ist ja auch die Familie mit den 2 kleinen Kindern da und oder mal eine Schulklasse. Also von daher, es sind ja noch viel, viel andere Leute halt auch mit dabei. Und in Anführungszeichen bloß, weil ich mich selber nicht im Griff habe und meine Emotionalität, meine persönliche nicht im Griff habe oder noch viel schlimmer, nicht einschätzen kann, ab wann ich mit Verbindung mit dem Alkohol nicht mehr zurechnungsfähig bin und einfach übergriffig werde damit auch und keine Grenzen und keine Regeln mehr kenne, dann sollte und muss das auch dementsprechend extrem hart bestraft werden, weil sonst macht dieses ganze Erlebnis irgendwann, ich glaube, das ist auch eine Thematik, wo wir im Fußball auch immer wieder drüber reden, das Erlebnis Stadion wird nicht cooler dadurch, dass es eine Grenzenlosigkeit gibt, sondern dass man sich in einem gewissen Rahmen frei bewegen kann. Dieser Rahmen sollte dann aber schon relativ straight auch sein und dann auch eingehalten werden und vor allen Dingen auch durchgesetzt werden und natürlich durch Beamte in Zivil, wenn das, sage ich mal, die letzte Möglichkeit ist, für Ruhe und Ordnung zu sorgen und vor allen Dingen für ein sicheres Stadionerlebnis zu sorgen, dann muss das gemacht werden. Aber natürlich muss das die allerletzte Möglichkeit sein und, sage ich mal, die allerletzte, ja, so, im Grunde möchte man ja nicht beaufsichtigt werden. Das ist ja wie bei den Kindern, die dann, wo du dann halt sagst, ja, jetzt kannst du aber nicht,
sind doch lassen eh dich überall jetzt mal alleine. Kameras verbaut im Stadion,
ja, das weiß genau. Auch jeder. Also im Endeffekt ist ja auch so, sie werden dich so oder so finden. Ja. Also da braucht man sich keine Gedanken machen. Ich glaube auch gerade in den Staaten, wo ja auch dieses Thema der Kameraüberwachung und generell der öffentliche Raum wird ja ganz anders überwacht, viel, viel krasser ist. Und wir in Deutschland schieben dann immer direkt das Thema Datenschutz vor. Die Amerikaner fragen im Nachhinein erst. Also da wird erstmal gemacht und erstmal aufgezeichnet und erstmal rausgesucht. Und dann wird vielleicht mal geschaut, okay, ist das vielleicht in Ordnung oder halt eben nicht. Aber wie gesagt, wenn ich ins Stadion gehe und nur das Spiel sehen möchte und emotional mitfiebern möchte, dann muss ich mir über das ganze Thema Kameras und Undercover-Polizei gar keine Gedanken machen. Ja. Weil ich möchte ja einfach das Spiel sehen. Ich bin ja nicht da, um Stress zu machen. Und das ist immer, finde ich, halt so bei diesen ganzen Diskussionen, das steht dann immer zu sehr, finde ich, im Vordergrund. Wenn ich nichts falsch mache, warum muss ich mir darüber Gedanken machen? Und das ist so. Ja, und ob da jetzt 200 Leute mehr in Seahawks oder 49ers Farben sind oder ob das halt 200 Undercover Polizisten sind, ja, mein Gott, ich möchte mal behaupten, das wird der Stimmung weder negativ noch positiv irgendwie den Stempel aufdrücken. Und deswegen, ja, ist das Thema halt ein bisschen Populismus, ein bisschen hochgekocht worden, ne? Klar, wenn sich, sobald sich da mehrere Leute auch zu äußern.
Aber ich finde das eigentlich, also wie schon besprochen, so ganz gut. Also ich war zuletzt im Stadion hier beim Hamburger Derby, das erste Bundesliga-Derby zwischen dem HSV und St. Pauli seit 14 Jahren. Also wahnsinnig aufgeladen, große Rivalität, aber halt auch wahnsinnig viel Polizei. Also es hätte sich, also es hätte gar nicht, wäre gar nicht gegangen, dass da Gruppen aufeinander losgehen, so rund ums Stadion, weil halt überall Polizei war. Und ich glaube, diese Durchsage, die die Seahawks da gemacht haben, die hat halt, wie auch schon gesagt, irgendwie schon abgeschreckt. Ich frage mich halt immer, ich meine, du warst da ja auch schon oft drüben, wie man von diesem Wasserbier, wenn man aus Deutschland kommt, ist das ja Wasserbier, dieses Bud Light, was sie da trinken, überhaupt so betrunken werden kann. Oder ob es nicht vielleicht auch eine Lösung ist, so wie jetzt beim Hamburger Derby, da gab es halt nur alkoholfreies Bier, weil es halt ein Hochsicherheitsrisikospiel war. Ob man dann vielleicht auch mal drüber nachdenkt, das Ausschütten des Biers ein bisschen einzugrenzen. Weil ich glaube wirklich, das sind ja so eine Vorfälle, die wir dann sehen, die sind ja wirklich immer erst im vierten Viertel oder so, wenn halt alle ganz viel getrunken haben. Dann geht's ja erst los. Dann verändern sich Menschen ja auch erst und werden aggressiv, oder?
Das stimmt definitiv. Ich glaube aber, dass wir in Deutschland schon eine Problematik damit haben, dass man sagt, wir verbieten etwas, um etwas anderes zu verhindern. Und ich glaube, die Amerikaner mit ihrem Freiheitsgedanken haben dann noch mehr Probleme.
Ja, hast du recht.
Die werden sagen, ich bin für mich selbst verantwortlich und darum geht es ja auch. Verantwortung für seine eigenen Taten zu übernehmen. Nicht zu sagen, ja, aber es ist doch erlaubt und ich kann mir das doch erlauben und keine Ahnung, was halt alles. Das meinte ich ja auch damit. Ich als Privatperson, ich als jemand, der Alkohol trinkt, ich muss wissen, wann ist meine Grenze erreicht und ab wann bin ich nicht mehr zurechnungsfähig. Ab wann kann ich mich selber auch nicht mehr kontrollieren. Mhm. Und ich hatte mal einen wunderschönen oder einen sehr, sehr herzlichen Fußballtrainer, der dann gesagt hat, Alkohol soll immer ein Konsummittel sein und kein Narkotikum. Also ich will immer Alkohol konsumieren und genießen, ein Genussmittel soll es sein und ich möchte mich damit aber nicht betäuben. Und ich glaube, das ist so der springende Punkt. Ist es natürlich auch kulturell gesehen und auch jeder Mensch entwickelt ja auch eine gewisse, wie soll man sagen, eine gewisse Habit dazu halt, also eine Gewohnheit, genau. Mhm. Ja, dass man sagt halt, okay, wenn ich jetzt zum Football gehe, dann esse ich 3 Hotdogs. Ja, und du merkst richtig so, wie so der Körper danach verlangt, wenn du nur 2 gegessen hast. Dann sagt er, hey, mir fehlt noch 1.
Was ist denn los? Wo ist denn mein Dritter?
Genau, wo ist mein Dritter? Und ich glaube, dass das vielen Menschen auch mit Alkohol so geht. Mhm. Ich glaube, jeder kennt das, der abends schön essen geht, der sagt, boah, ein Gläschen Wein dazu oder ein schönes Bier dazu. Das schmeckt halt einfach, rundet das Erlebnis halt einfach ab. Hm. Und ich glaube, dass es im Fußballstadion oder im Footballstadion oder bei der NBA, wie gesagt, es ist ja keine Problematik, die nur exklusiv der Football hat. Nee. Na, sondern man muss ganz klar sagen, überall, du hast es richtig gesagt, wo Alkohol drin ist, ist immer so eine kleine Zone, wo man denkt, oh, jetzt könnte gleich was passieren. Aber ich glaube, da müssen wir nach wie vor an den gesunden Menschenverstand von jedem Einzelnen appellieren auch. Bitte denkt auch an die anderen, die im Stadion sind. Ne, du kannst im Stadion machen, was du möchtest, keine Frage. Aber wenn du die Grenzen überschreitest, und du hast es gesagt, wenn ich, keine Ahnung, anfange, anderen Leuten auf die Schnauze zu hauen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, okay, dann musst du auch dementsprechend bestraft werden, dass du halt sagst, okay, ich kann erstmal keinen Football gucken. Das ist erstmal das Erste. Und das Zweite ist, okay, es muss halt auch dann wirklich wehtun. Also es muss auch sanktioniert werden. Weil wenn es dann immer nur kommt, ja, du und du darfst jetzt nicht weiter gucken, wie du gesagt hast, wenn das im vierten Viertel ist, wen interessiert das, ob ich dann noch die letzten 2 Minuten vom Spiel gucken kann, weil ich habe eh nur Augen noch für, wo ist der Nächste, den ich aufmischen kann.
Ja, absolut.
Und deswegen, also ich mag nicht gerne verbieten, weil das ist wie glaube ich, jeder, der Kinder hat, weiß das auch. Sachen, die verboten sind, sind per se immer schon mal ein bisschen interessanter. Und deswegen glaube ich, geht es eher darum zu sagen, hey, pass auf, egal ob Fußball oder Footballstadion, es ist kein rechtsfreier Raum. Du kannst nicht machen, was du willst, sondern in einem gewissen Rahmen kannst du das machen, ja. Aber wie gesagt, es geht immer noch um das Erlebnis. Aber wie gesagt, da haben ja auch viele Profis teilweise außerhalb des Platzes auch viele Probleme mit. Ich glaube, die Kollegen vom Football haben da die ein oder andere Eskapade. Habe jetzt auch wieder gelesen, Tyreek Hill teure Scheidung. Ja, das sind halt auch solche Sachen halt.
Schön, dass du also das aufmachst, ja.
Das sind halt alles so Sachen, die kommen halt dann einfach, ne? Und ich glaube auch gerade dazu, hast du ja auch noch ein paar interessante Sachen, glaube ich, zu erzählen. Es beschreibt halt einfach immer mal wieder, wo du sagst, es sind Athleten, die auf dem höchsten Level ihrer sportlichen Fähigkeiten arbeiten. Und aber außerhalb brauchen sie, glaube ich, immer so ein bisschen diesen Ausbruch in mehr Chaos. Das ist manchmal vielleicht so ein Gegengewicht einfach. Aber Tyreek Hill, muss ich sagen, ist schon...
Also ich frage mich da immer, auch so beim Fantasy-Football, würde mich mal interessieren, wie du das denkst. Es gibt ja so zwei, drei, vier, fünf Spieler, die haben so ihre Vita, da reden wir dann über häusliche Gewalt oder auch komische politische Ansichten, also so irgendwie ganz weit rechts oder ganz weit links oder sehr traditionell. Die kann ich nicht nehmen im Fantasy-Football. Also ich nenne jetzt mal ein paar Namen. Deshaun Watson, Kareem Hunt, Tyreek Hill. Also da gibt's ja schon so ein paar. Wie geht dir das? Also kannst du das trennen, wenn du dann so draftest für deine Liga oder sträubt sich da bei dir alles?
Also ich glaube schon, dass du erstmal das ganz objektiv sehen musst und ja auch daran denken musst, das kann ja jederzeit passieren, dass die Jungs wieder suspendiert werden. Na, dann hast du vielleicht relativ hoch. Justin Tucker ist ja auch so einer, wo du sagst, das ist ein Kicker, der sehr, sehr zuverlässig war. Ich möchte dieses ganze Thema auch jetzt nicht mit der Geschichte Fantasy downgraden, so ein bisschen auch. Aber es ist natürlich schon so, du weißt halt nie, wenn das einmal passiert ist, kannst du nie sagen halt, dass es nicht nochmal wieder passiert. Und das ist auch das, was ich meine. Es ist einfach, es gibt, wenn du in der Öffentlichkeit bist, gibt es keine rechtsfreien Räume. Gibt es ja sowieso nicht. Sollte es auch nicht geben. Und da bist du genau den gleichen Regeln, gesellschaftlichen Konventionen unterworfen, wie alle anderen Menschen auch. Und da ist es egal, ob du 20, 30, 40, 50 Millionen im Jahr verdienst oder ob du 20.000 im Jahr verdienst. Und die Leute denken ja manchmal, dass Geld so alles kaufen kann und dass man drüber hinwegschaut und so. Ich sage, in vereinzelten Fällen ist das vielleicht sogar so. Aber ich glaube, wenn jemand mit einem giftgrünen Lambo durch die Straßen von Miami fährt, dass da schon der ein oder andere Police Officer deutlicher hinguckt, weil er weiß, okay, Tyreek Hill fährt mit dem Ding durch die Gegend. Und das sind so Sachen. Ich weiß nicht, ob sich die Spieler dessen manchmal nicht bewusst sind, dass das halt genauso rauskommt halt einfach. Oder dann sind wir wieder bei dem Thema Alkohol, Drogen. Man weiß halt nie, was in den Köpfen halt auch vorgeht. Aber das darf nie eine Entschuldigung sein für Taten, die du dann halt begehst, weil, wie gesagt, kenn dein Limit. Das gilt für die Fans im Stadion. Das gilt für die Spieler auf dem Feld. Du musst immer wissen, wie viel kann ich mir selber noch zumuten und was halt eben nicht mehr. Wenn ich keinen Alkohol vertrage und ich weiß, okay, ich werde aggressiv dadurch, dann trink keinen Alkohol. Ja. Ja, aber es gibt genug andere Sachen halt, die du konsumieren kannst, die nicht so eine negativen Folgen haben. Auf der anderen Seite, ne, ist es halt, macht es das Leben natürlich auch lebenswert. Aber wie gesagt, ist es nur so lange ein Leben und ein lebenswertes Leben, solange du auch nicht die anderen, sage ich mal, um dich herum damit beeinflusst, vor allem negativ beeinflusst. Und das darum geht. Ich bin ein ganz großer Fan von Leben und Leben lassen. Du kannst so lange machen, was du willst. Aber wenn du mich damit beeinflusst, dann wird das problematisch. Hm. Und ich finde, wenn damit, sage ich mal, jeder auch so ein bisschen einhergeht, dann ist das auch ein bisschen besser. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass es sowohl im Football so, auch wie im Profifußball, muss man ja auch sagen, es gab ja auch so eine Zeit im deutschen Fußball, so die wilden 90er, wo es noch kein Instagram, wo es kein Social Media gab, da war alles erlaubt irgendwie halt so ein bisschen, ne, da wurde viel gemacht. Auch nicht immer schlimme Sachen. Darum geht's gar nicht. Aber es wurde halt einfach viel gemacht, weil es halt einfach ein bisschen hinter verschlossenen Türen war.
Warte, Mario Basler ruft gerade an. Warte.
Ja, sowas zum Beispiel, genau.
Aber ich meine, eins ja, muss man Tyreek Hill ja lassen. Also wir erinnern uns noch, vor Woche 1 der letzten Saison hat er ja also wirklich das Kunststück geleistet, noch auf dem Weg zum Stadion verhaftet zu werden. Kannst du dich da noch dran erinnern? Da wurde er ja auch angehalten, ich glaube auch in seinem Lamborghini, und er hatte so ein Doppelripp weißes Unterhemd an, das weiß ich noch, und wurde dann ja auch auf der Straße und so fixiert, hat es ja dann aber doch noch zum Spiel geschafft und hat ja sogar einen Touchdown erzielt und hat das dann mit so einem Handschellenjubel gefeiert. Aber wer die Geschichte noch nicht kannte, was du bis eben angedeutet hast, Kevin, Tyreek Hill hat geheiratet im November 2023, seine langjährige Freundin Keita. Die haben auch eine Tochter zusammen, aber jetzt nach nur 17 Monaten Ehe ist schon wieder alles vorbei. Keita hat die Scheidung eingereicht nach einem Vorfall häuslicher Gewalt. Das war nicht das erste Mal, dass Hill gegenüber ihr und auch vorher schon gegenüber Frauen gewalttätig wurde. Also er hat da echt so ein, wie du sagtest, so ein Anger-Problem. Auch schon am College gab es da Vorfälle, deswegen ist er letztlich in dem Draft dann auch relativ weit abgerutscht. Und jetzt kamen die Zahlen raus und da müssen wir uns alle echt irgendwie gerade hinsetzen. Das ist unfassbar, finde ich. Also seine Frau bekommt eine Einmalzahlung in Höhe von $500,000. Sie bekommt ein monatliches Taschengeld zwischen $20,000 and $50,000. Sie darf im 5,5 Millionen Luxus-Apartment in Miami wohnen bleiben, natürlich mietfrei. Sie bekommt noch $100,000 für ein neues Auto. Tyreek bezahlt auch die Anwaltskosten in Höhe von 450.000, ich sage immer Euro, ne? Dollar muss es natürlich richtigerweise heißen. Und er übernimmt auch weiter die Krankenversicherung für Keita und seine Tochter. Also das sind ja mal Summen, oder? Für 17 Monate Ehe. Es trifft jetzt nicht den Falschen, finde ich. Also wer andere Menschen schlägt, vor allem körperlich unterlegene Menschen, der ist dann auch selber schuld, finde ich. Aber das sind ja absurde Summen, die er da einfach blechen muss, oder?
Absolut. Und ich kann dir nur zustimmen. Also Gewalt jeglicher Form ist absolut, auch aus meiner Sicht, ist absolut unwürdig. Vor allem, sage ich mal, jemand, wie du auch sagst, der ja körperlich definitiv auch überlegen ist. Deswegen ist es absolut, absoluter Blödsinn und absolut Quatsch halt einfach, muss man ganz ehrlich sagen. Das Interessante wäre an der Geschichte halt nur, wurde das vor Gericht so vereinbart oder wurde das vielleicht im Vorhinein schon mal besprochen, die ganze Geschichte, weil Tyreek hat ja nun mal auch eine, haben wir eben gerade schon angesprochen, auch eine gewisse Vorbelastung, sagen wir mal so. Mhm. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht im Vorhinein sogar schon über ein Arrangement gesprochen hat, keine Ahnung, was natürlich implizieren würde, dass man nie wirklich dran geglaubt hätte, aber ich finde, das muss auch hart bestraft werden.
Aber er hat es ja zum Beispiel geschafft, im Jahr 2024, also letztes Jahr, ist er 5-mal Vater geworden von 5 unterschiedlichen Frauen. Also das ist ja schon ein gewisser Lebenswandel, da muss Keita gewarnt worden sein und macht Sinn. Vielleicht haben sie das alles vorher schon geregelt, ja.
Wie gesagt, also bloß weil du viel Geld verdienst, weil du vielleicht in einem besonderen Segment des Lebens sehr, sehr erfolgreich bist, bedeutet das nicht, dass du über den Dingen stehst. Und das meinte ich vorhin eben gerade auch mit den gesellschaftlichen Konventionen. Es gibt einfach Sachen, da sollte man sich daran halten einfach auch. Über kurz oder lang wird es dir sonst einfach negativ auf die Füße fallen. Ist natürlich, zu einer Ehe gehören immer 2 Leute, keine Frage. Ich weiß nicht, inwiefern seine Ex-Frau schon was davor wusste oder nicht, oder wie viel oder was auch eben nicht. Ganz oft gibt es ja auch Leute, die sagen, den Jungen kriege ich hin. Ich schaffe das. Ich bin derjenige, der ihn jetzt auf den geraden Weg bringt. Ich muss sagen, ich sehe das Ganze ein bisschen nüchterner. Ich glaube, ich bin absoluter Fan und glaube auch an die zweite Chance. Aber wenn wir bei Chance 3, 4, 5 langsam angekommen sind und wir reden nicht über einen 18-Jährigen, 19-Jährigen, der vielleicht mal zu schnell gefahren ist oder der unter Alkoholeinfluss gefahren ist, sondern über einen erwachsenen Mann, der Familie hat, der Kinder hat, und der sowas macht, dann muss ich sagen, das ist mehr als schwierig. Und da ist wirklich die große, große Frage, inwiefern kann man ihm da halt dann auch noch helfen? Ja. Oder wie gesagt, im Endeffekt muss er das auch alleine für sich schaffen. Und alleine muss er sich da helfen und merken halt, dass das nicht funktioniert. Aber das ist klar, sehr, sehr schwierig, wenn dir die ganze Welt so zu Füßen liegt. Und du, sag ich mal, viel Geld hast, sag ich mal, dich nicht um die Meinung anderer kümmern zu müssen, dann entsteht ganz schnell der Gedanke. Aber du neigst dann halt auch ganz schnell dazu, Grenzen zu überschreiten, die eigentlich lieber nicht überschritten werden sollten.
150 Millionen Dollar hat Tyreek Hill bisher in der NFL verdient. Er hat noch ein Jahr, also ein zusätzliches Jahr Vertrag in Miami, also auch 2026, da kommen dann nochmal 36 Millionen dazu. Aber bei dem Lebenswandel, also er hat bislang 8 bestätigte Kinder von 7 Frauen. Das heißt aber auch, es könnten auch 11 oder 13 sein. Also das ist so ein Kandidat, wo man denkt, oh, also wenn der mal nicht mehr aktiv ist, dann ist er auch irgendwann, obwohl er so viel cool hat, so Privatinsolvenz irgendwie, ist nicht weit. Wird man darauf vorbereitet eigentlich als Profisportler oder kann man sich da nicht gegen wehren plötzlich, dass es dann vielleicht doch irgendwie mal einen größeren Scheck gibt?
Du weißt ja nie, wann und in welcher Form es passiert. Du kannst dann einfach nur hoffen, dass du ein gutes Elternhaus hast und hattest auch, also eine gute Erziehung genossen hast, dass du weißt, was Werte, Normen dieser Gesellschaft sind. Jetzt sind wir wieder dabei. Und dass du dann auch ein bisschen eigenen Menschenverstand hast, muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist das auch mit dem Thema Alkohol, um darauf wieder zurückzugreifen. Ich finde, ist es auch, und das ist deswegen, gebe ich auch offen und ehrlich zu, bin ich auch ein Fan der USA. Weniger Regulierung ist manchmal einfach ein bisschen besser, weil wir daran appellieren, dass wir unseren eigenen Kopf einschalten. Wenn mir alles immer vorgegeben wird, das ist genau das Gleiche wie mit dem Bierkonsum zum Beispiel. Wenn mir jetzt immer verboten wird, das Bier im Stadion zu trinken, dann habe ich auch gar kein Gefühl dafür. Und wenn ich dann mal von der Leine gelassen werde, in welcher Form auch immer, dann wird das definitiv problematisch. Und deswegen finde ich, ist das einfach einen gesunden Menschenverstand mitzubringen, wo man sagt, hey, pass auf, das ist halt einfach so, das ist einfach so ein Rahmen, in dem wir uns bewegen und das ist genauso, wenn mir jemand sagt, hey, pass auf, weil du auch das Thema Privatinsolvenz angesprochen hast, ne, solche Leute kommen dann ja auch um die Ecke und sagen, hey, ich kann aus deinen 100.000, mache ich dir in 2 Tagen 1 Million. Ich sage, cool, erstmal sehr cool, dass du das machst. Dann ist natürlich die erste Frage, die sich mir aufwirft, warum machst du das nicht selber die ganze Zeit? Also warum holst du nicht ständig 100.000 und dann brauchst du ja gar nicht mehr. Und das sind halt so Sachen, wo es halt schon anfängt. Aber ich gebe dir recht, solange du unerschöpfliche wirtschaftliche Mittel hast, nahezu unerschöpfliche Mittel, machst du dir darüber halt wenig Gedanken. Und dann, jetzt kommt wieder der Punkt zum Tragen, irgendwann muss es denn mal Klick machen, dass du halt sagst, boah, irgendwie, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier 11 Kinder habe vielleicht. Ich weiß aber nur von 5 und sind aber von 7 Frauen und keine Ahnung. Also das ist ja, ich möchte das nicht mal wirklich bewerten, diesen Lifestyle, sondern es geht wirklich nur darum zu sagen, ist das, was du dir für dein Leben überlegt hast? Oder ist das so, wie du dir auch so ein Miteinander vorstellst, weil das ist ja auch nicht wirklich respektvoll den Frauen gegenüber.
Nee, gar
nicht. Und auch nicht sehr respektvoll den eigenen Kindern dann auch gegenüber. Sondern es ist wirklich einfach dieses, ich habe halt viel Geld, ich kann mir diese Scheidung halt auch wieder leisten und ich guck mal, was so passiert. Und da muss ich ganz klar sagen, das ist sehr, sehr schwierig. Ich hätte mir natürlich gewünscht, auch aus der Sicht, dass er lieber seinen Kollegen auf dem Feld helfen würde. Denn da muss man ganz klar sagen, da haben sie ja genug Probleme.
Ohne Frage.
Nach Woche 1 schon.
Ja. Und er hat ja auch immer schon in der Offseason irgendwie damit kokettiert, er möchte eigentlich weg und hat ja schon nach der letzten Saison gesagt, das war mein letztes Spiel für die Dolphins. Kommt jetzt wahrscheinlich in so einer Kabine auch nicht so gut an. Und wie alle bei den Dolphins war Tyreek Hill ja auch eine Enttäuschung. Ich würde dir gern nochmal deinen Ex-Trainer so vorwerfen quasi. Hast du es mitbekommen, dass Pete Carroll jetzt der erste NFL-Coach ist, der sein Premierenspiel mit 4 verschiedenen Franchises gewonnen hat? Also damals mit den Jets, bei den Patriots war er ja auch mal, mit den Seahawks damals 2010, schon lange her, auch gewonnen und jetzt mit den Raiders gegen die Patriots. Auch eine irre Leistung, oder?
Brutal, man sieht einfach, der Mann lebt einfach diesen Sport. Also da muss man wirklich sagen, der lebt das Ganze wirklich. Ich glaube, er ist mit diesem ersten Spiel ist er, glaube ich, ältester, ich glaube sogar jemals coachender Head Coach gewesen.
Der je ein NFL-Spiel gewonnen hat, ja. 73 genau. Jahre, 375 Tage, also fast 74 genau. Ist der.
Und wir reden über eine 100-jährige Geschichte. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt erst seit 10 Jahren Football spielt, sondern über 100 Jahre ist er der Erste, der das gemacht hat. Ja. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und Ich kenne viele, viele Videos aus Seattle, wo er durch den Besprechungsraum hüpft, irgendwelche Basketbälle auf Körbe wirft und ganz zu schweigen, vielleicht ist auch das sein Geheimnis, sein recht aggressives Kaugummi-Kauen, was dann so ein bisschen so diese Kieferlinie so ein bisschen vielleicht nochmal betont. Ich weiß es nicht, also es ist wirklich bewundernswert auf jeden Fall, wie dieser Mann für diesen Sport lebt. Und es ist ja auch, du hörst ja kaum Spieler, oder mir würde jetzt auch eigentlich gar keiner einfallen, die negativ über ihn als Menschen reden. Es geht gar nicht darum zu sagen, halt, hätte er 2015 Marshawn laufen lassen sollen oder hat er den Pass werfen sollen. An der Stelle, klar, Seahawks das zweite Mal im Super Bowl gewesen. Ich glaube, jeder, der 2015 Super Bowl verfolgt hat, die Interception von Malcolm Butler, die Patriots dann zum Super Bowl geführt hat, mehr oder weniger, obwohl du Marshawn Lynch auf der Bank hast, einen, ja, der nur noch darauf wartet, in die Hall of Fame eigentlich rüberzukommen und dich für einen Pass entscheidest. Selbst da kann man ja drüber streiten. Hm. Aber Pete Carroll als Mensch, glaube ich, ist ultra belebend, sehr, sehr ein herzlicher Mensch, ein sehr empathischer Mensch. Neudeutsch würde man sagen, wahrscheinlich so Players Coach. Ich sehe auch von den Raiders habe ich auch Videos gesehen, wo er selber auf dem Feld steht und für die Cornerbacks irgendwelche Bälle wirft oder den Quarterbacks zusnappt oder sowas halt. Also das ist schon sehr, sehr cool. Und jeder weiß aber trotzdem auch, okay, der Mann muss am Ende des Tages harte Entscheidungen treffen, weil auch beim Football nicht alle spielen können, weil auch in der Preseason Spieler entlassen werden müssen, wo er sagt, das muss jetzt leider so sein. Ich finde diese Balance einfach mega schön. Weil jeder weiß, wie schwer das ganze Geschäft auch ist und wie hart es auch ist. Wir haben es anfangs mit den Kickern angesprochen. Und jetzt hast du halt jemanden, der eine menschliche Komponente dazu bringt. Wie gesagt, das hat nicht immer was damit zu tun, dass er ein guter Football-Coach in dem Sinne ist, der gute Entscheidungen trifft oder gute Plays callt oder eine gute Vorbereitung hat, sondern der menschlich halt erstmal da ist. Und das ist, glaube ich, erstmal auch wichtig zu verstehen, dass bei allen, und das habe ich, glaube ich, vorhin auch schon mal gesagt, bei allen, die da auf dem Feld stehen, egal, ob sie zig Millionen im Monat, im Jahr verdienen, das sind halt auch trotzdem im Endeffekt nur Menschen. Und auch die wollen geführt werden, auch die haben mal einen schlechten Tag, auch die haben mal Probleme zu Hause. Und wenn da jemand da ist, der dann, wo du weißt, auf den kannst du dich verlassen und der steht auch sogar noch relativ weit oben in der Entscheidungskette, dann ist das sehr, sehr viel wert und für so eine Kabine, für so einen Lockerroom sehr, sehr entscheidend. Und ja, ist es auch.
Aber das würde mich mal interessieren, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, das würde mich wirklich interessieren, Kevin, weil ich bin ehrlich, ich war skeptisch bei Pete Carroll. Jetzt 74 und die Raiders, da ist ja nicht das Super Bowl-Fenster offen. Also das ist ja wirklich richtig Arbeit. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn der aber da reinkommt, so wie du sagst, der hat halt alles gesehen, der hat wahnsinnig viel Erfahrung, der weiß, wie er mit Footballspielern umgehen muss, aber er ist halt auch schon 74. Also die Sprache der Jugend spricht er ja nicht mehr. Auf der anderen Seite hast du ja immer wieder irgendwie auch jüngere Trainer, gerade auch in der NFL, die sind ja also noch weit von 40 entfernt. Die verstehen dann wahrscheinlich mehr so die jüngeren Leute. Also was ist denn wirklich entscheidend in einer Kabine, damit ein Head Coach dann auch nachhaltig Erfolg hat? Also was ist da so deiner Meinung nach das Geheimrezept?
Ich glaube, er muss nicht immer jedes Jugendwort kennen oder jeden Slang kennen oder in jedem Trend mit dabei sein, den die Jungs so haben. Das ist ja tatsächlich dann das Geheimnis, dass du als Head Coach erstmal einen guten Staff mitbringst, also gute Koordinatoren und gute Positional Coaches, weil das sind ja wirklich die Coaches, die tagtäglich mit den Jungs zusammenarbeiten. Klar, man denkt immer halt, der Head Coach, klar kennt er natürlich jeden mit Namen und begrüßt auch jeden und so, keine Frage, aber er kann ja nicht zu 60 Leuten auf dem Feld bei einer 2-3 Stunden Trainingseinheit, kann er ja nicht mit jedem so viel kommunizieren, wie mit seinem Quarterback zum Beispiel halt auch. Und deswegen geht es natürlich darum, erstmal einen guten Staff zu etablieren, der dann gute Arbeit einfach mit den Jungs leistet und der dann vielleicht auch die Sprache besser spricht von den Jungs. Der dann natürlich aber auch die Möglichkeit hat, dadurch, dass er, sage ich mal, in der Hierarchie noch ein Ticken weiter drunter steht, auch ein bisschen lockerer sein zu dürfen und ein bisschen engeres Verhältnis auch zu den Spielern haben zu können, weil er im Endeffekt keine harte Entscheidung treffen muss. Also was von wegen jetzt ist halt, spielt er oder entlassen wir ihn sogar vielleicht, sondern da kannst du dann wirklich auch ein wirklich persönliches Verhältnis pflegen. Und dann ist der zweite wichtige Faktor einfach, dass du die richtigen erfahrenen Spieler holst, die auch so eine Mannschaft intern so ein bisschen lenken. Das ist immer das, wenn viele darüber sprechen, ja, wir haben ein Führungsproblem innerhalb der Mannschaft oder wir haben nicht die Führungsspieler oder die Leader, die vorne weggehen. Diese Spieler sind essentiell wichtig und das sind auch nicht immer die Spieler, die vielleicht auch die beste Performance auf den Platz bringen, sondern das sind die Spieler, die einfach vocal im Lockerroom sind, also die sprechen, die reden. Es gab eine ganz coole Dokumentation auf einem Streamingdienst über die Quarterbacks der NFL. Ich glaube, einer davon war, den sie gefeatured haben, war Joe Burrow und der hat zum Beispiel ganz klar gesagt, in der Kabine bin ich keiner, der jetzt krass viel redet und jetzt Anweisungen gibt und Jungs auffordert und sowas halt alles. Das machen andere Leute. Und nichtsdestotrotz ist Joe Burrow trotzdem ein Führungsspieler, weil er halt mit Leistung vorneweg geht. Und ich glaube, da brauchst du halt einfach eine gute Kombination aus Jungs, die sprechen, die auch Spaß daran haben. Ne? Also es bringt ja nichts, wenn ich einem Spieler sage, hey, du musst jetzt mehr reden, weil das ist halt eine Rolle sonst, die er spielt. Und das ist in so einer Kabine, und da möchte ich auch die Football-Kabine mit einer Fußballkabine vergleichen. Das ist schon sehr, sehr sensibel, so ein Mannschaftsgefüge. Und da ist nicht einfach so, da macht nicht jeder, keine Ahnung, mich interessiert das Ganze hier nicht, gibt es vielleicht auch, aber sehr, sehr wenig diese Beispiele. Die machen, was sie wollen. Aber im Endeffekt ist es so, es sind schon alle daran interessiert, dass ein gutes Klima innerhalb dieser Kabine herrscht. Ja, und da ist halt auch einfach wichtig, dass du halt Spieler hast, die das Ding ein bisschen lenken. Erstmal durch ihre Stimme und durch ihre Präsenz. Und dass du halt Spieler auch hast, die mit ihrer Leistung vorangehen und, sag ich mal, da auf dem Feld den Weg vorgeben. Und das ist eine Balance, glaube ich, die Pete Carroll immer ganz gut gelungen ist, einfach auch zu finden. Nicht umsonst ist Geno Smith ihm ja auch hinterhergegangen, muss man ja auch sagen. Ja. Ja, und man merkt auch da direkt, ich glaube, dass Geno ihm auch sehr, sehr dankbar dafür ist, dass Pete Carroll in Seattle auf ihn gesetzt hat. Und dann hat, glaube ich, war es auch relativ klar für Geno Smith, dass er Pete Carroll, wenn die Möglichkeit sich ergibt, dass er ihm hinterhergeht. Und das ist halt einfach cool.
Also so ein Typ wie zum Beispiel Josh Allen, MVP aktueller und hat jetzt dafür gesorgt, dass die Bills irgendwie doch noch trotz großem Rückstand im letzten Quarter gegen die Ravens gewonnen haben. Das ist dann auch so ein Held in der Kabine, oder? Also dem wird dann sehr viel auf die Schulter geklopft, oder?
Ja, doch schon. Und das Schönste ist eigentlich bei solchen Spielern, die ja offensichtlich so eine Franchise tragen oder halt so ein Team tragen, dass die diesen Heldenstatus nicht beanspruchen. Mhm. Also, dass sie sich nicht hinstellen und sagen, okay, ich bin jetzt Josh Allen, ich bin jetzt derjenige, der uns hier durch dieses krasse Spiel gebracht hat und uns wieder zurückgebracht hat, sondern der sagt, hey, pass auf, unsere Defense gut gespielt gegen einen der besten Quarterbacks der Liga, gegen eine unfassbare Offense, gegen einen Derrick Henry, der fast gar nicht mit dem ersten Tackle zu stoppen ist. Meine Receiver haben alles gefangen, was ich irgendwie geworfen habe, weil im Endeffekt, ja, kann auch, ist es das, und das ist das Schöne an der Mannschaftssportart, egal wie gut du auch selber bist, du kannst es in den allerseltensten Fällen, das vielleicht einmal von 1000 kann das sein, dass du so ein Ding wirklich alleine gewinnst, aber du brauchst deine Jungs halt einfach. Und das ist auch, ich habe auch zum Josh Allen auch vieles gelesen, weil im Endeffekt, er hat von seinen 46 Passversuchen hat er 33 angebracht für fast 400 Yards. Das sind sehr, 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 sehr gute Zahlen einfach. Er hat 2 Touchdowns selber geworfen, was schon mal sehr, sehr cool ist für einen Quarterback. Aber er hat sogar auch 2 selber erlaufen. Also das heißt, er hat insgesamt 4 Touchdowns produziert, was ein mega Abend ist gegen eine Baltimore-Defense, wo man sagen muss, die ja auch jetzt nicht schlecht ist, die sehr, sehr gut gecoacht ist und die auch sehr, sehr gut performt hat. Es gibt ja immer, das Schöne bei den Amerikanern, es gibt ja für alles immer eine Statistik. Und es gibt auch immer Statistikplattformen. Und laut PFF, also ist eine Statistikseite, wo alle Statistiken auch frei einsehbar sind, haben, da gibt es so ein schönes Bewertungssystem. Also da wird dann immer wie so eine Art Note am Ende des Tages verteilt. Die ist von 100 perfekt bis 0 halt nicht anwesend, mehr oder weniger, ist das so eingerankt. Und von der Baltimore Defense haben die 11 Starter, haben 8 Leute aus dieser Defense eine Performance über 60 gehabt. Also ein Grading über 60. Und das ist schon sehr, sehr ordentlich, sehr, sehr gut. Das heißt, er hat jetzt auch nicht gegen eine Defense gespielt, die halt vollkommen neben sich stand. Sondern es war, im Endeffekt war es ein Spieler, der unter 50 war. Und 50 ist immer so diese magische Grenze, ne, wo alle sagen halt, das ist immer, kann man sich ja im Notensystem halt auch vorstellen. 50% ist okay, ne, ist jetzt nicht über krass, aber halt okay. Und da war nur ein Spieler der Defense war unter 50. Das heißt, ein Spieler hat mehr oder weniger nicht performt. Und das, finde ich, zeigt noch mehr, dass Josh Allen eigentlich einen sehr, sehr guten Tag hatte gegen eine Defense, die einfach sehr, sehr gut war. Und das Schöne bei Josh Allen ist, dass er scheinbar alles kann. Also er kann laufen, er ist für 30 Yards gelaufen, wie gesagt, hat 2 Touchdowns selber erzielt, hat mit seinen Läufen 4 neue First Downs erlaufen, und hat auch, wenn man diese Statistik anschaut, hat seine Würfe überall hin platziert. Also er hat kurze Pässe gehabt, also von 0 bis 9 Yards, er hat mittlere Würfe gehabt von 10 bis 19 Yards und er hat auch weite Würfe gehabt, über 20 Yards. Und das ist einfach cool zu sehen. Und ich glaube, es gab ja gerade letzte Saison auch diese Diskussion mit Lamar Jackson und ist Josh Allen wirklich derjenige, den wir brauchen oder der MVP wirklich auch verdient bekommen hat. Und ich glaube, mit dem ersten Spiel gegen eine Mannschaft, die wirklich sehr, sehr gut ist, auch in der gesamten AFC und ich glaube auch, dass beide Mannschaften wieder berechtigte Super Bowl Contender sind, hat er quasi das Spiel bei einem engen Stand, wo viele Leute schon das Stadion fast verlassen hatten, das Ding nochmal umgedreht. Aber auch da, klar, er kann das natürlich nicht alleine und dementsprechend freut mich das auch so zu sehen, dass so jemand wie Josh Allen sich dann hinstellt und sagt, hey, pass auf, Defense war gut, meine Jungs in der O-Line haben mich unterstützt und das ist wahre Führerschaft halt eigentlich, ne, weil du halt sagst, ne, jemand, der das Rampenlicht noch so sucht, glaube ich tendenziell auch in so einer Mannschaft dann immer auch als so jemand wahrgenommen wird. Ja, der will eh nur ins Rampenlicht und der
macht halt das nicht, gar nicht für uns. Aber er ist nicht Neymar.
Auch das möchte ich gar nicht bewerten an der Stelle, aber natürlich, klar, es gibt diese Charaktere, die einfach wirklich das Rampenlicht suchen und einfach auch sagen, hey, ich mache doch eigentlich viel mehr als alle anderen, weil nichts anderes sagt es ja eigentlich auch. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, es ist eine Mannschaftssportart. Weil auch ein Josh Allen kann nicht vernünftig spielen, wenn sein Running Back James Cook für ihn nicht blockt im Pass. Und das sind alles so Geschichten, die gehen manchmal so ein bisschen unter. Und ja, jeder sieht immer die Receiver, die dann die Pässe fangen oder die Quarterbacks, die geile Pässe werfen. Aber es geht ja auch um die Offense-Line, ne, die dabei sind. Es geht um die Koordinatoren, die sich die Spielzüge ausdenken und so. Ne, das ist das Schöne am Football. Es sind ja wirklich sehr, sehr viele, die damit zu tun haben. Und das macht die Sportart einfach auch so sehr, sehr tief und ist mega cool einfach.
Lass uns noch mal nach vorne blicken. Also während wir hier jetzt quatschen, ist Donnerstagabend. Ihr hört das Ganze Freitag, also das Thursday Night Game, das erst in ein paar Stunden Kickoff hat, Kevin, ist noch nicht über die Bühne gegangen. Wir können uns hier jetzt groß blamieren, weil alle, die das hören, wissen wahrscheinlich dann schon, wie es ausgegangen ist. Aber was ist dein Tipp? Also die Commanders bei den Packers, auch ein Megaspiel, oder?
Ja, es ist definitiv so. Ist das wirklich so? Sonst ja, stimmt, bei den Packers. Ich wollte gerade gucken, ich habe immer so eine schöne Tafel, wo ich das immer immer schön präpariere.
Die Kicker-Magnettafel oder was ist das?
Ja, so ähnlich, ja. Es ist ein schönes, großes Whiteboard. Da habe ich mir mal die ganzen Magnete mal gekauft.
Na geil.
Die ganzen NFL-Teams. Und ja, natürlich auch für Fantasy, gebe ich auch zu. Um mal zu sehen, wer wann wo eigentlich spielt. Und ich glaube, es wird ein mega interessantes Spiel. Die Packers haben schon sehr überzeugend gewonnen, fand ich, haben eine sehr überzeugende Leistung hingelegt. Wir haben Micah Parsons gesehen, der zwar noch limitiert gespielt hat, aber ich glaube, man hat schon durch seine Anwesenheit hat man schon gemerkt, okay, der hat Bock. Ne? Der, ich glaube, das war für den tatsächlich so ein bisschen in die Geschichte, was wir gerade hatten. Der Mann wollte bezahlt werden. Das hat man gemerkt und man hat auch gemerkt, er wollte das eigentlich irgendwo anders gerne machen. Ich glaube nicht, das ist jetzt rein spekuliert, ich glaube nicht, dass wenn ihm die Cowboys das Gleiche angeboten hätten, dass er dort geblieben wäre. Man hat einfach gemerkt, da ist zu viel vorgefallen und das Ganze musste sich irgendwie trennen. Ich glaube aber, dass das Spiel einfach schon durch den guten Pass-Rush der Packers halt interessant wird, weil Jaden Daniels ja ein sehr mobiler Quarterback halt einfach ist, der gerne rausscrambelt, der mit Terry McLaurin natürlich einen unfassbaren Receiver hat, einen der Top 5 Receiver wahrscheinlich der Liga sogar. Das wird schon sehr, sehr cool. Und auf der anderen Seite hast du einen Jordan Love, der auch, sag ich mal, ähnlich wie Jaden Daniels ist, nicht ganz so schnell vielleicht und nicht ganz so lauffreudig auch, dafür aber mit einem noch breiteren Spektrum an Receivern, die er halt anwerfen kann. Und ich glaube, mit Josh Jacobs ist einer mit der meist unterschätzten Running Backs, finde ich, der Liga. Ich finde ihn sehr, sehr gut, weil er ein sehr, sehr explosiver, aber auch trotzdem schwer zu tacklender Running Back ist. Ich musste ihn einmal auch in Seattle live erleben, wie er ein Spiel quasi in der Overtime auch entschieden hat. Damals hat er noch bei den Raiders gespielt. Ist in der Overtime gewesen. Die Seahawks haben es nicht geschafft, selber zu scoren. Die hatten also sogar erst den Ball, hätten das Spiel beenden können. Und dann sind die Raiders, ich glaube, an der eigenen 20-Yard-Linie in Ballbesitz gekommen und Josh Jacobs ist durch die Mitte über drei Tackler hinweggelaufen und war dann ab der Mittellinie quasi der letzte Mann auf dem Feld. Also von daher hat er einen schönen Game-Winner gescored für die Raiders.
Das tat weh,
also,
oder?
Und das tat sehr, sehr weh, bin ich ganz ehrlich. Und ich muss sagen, seitdem auch verfolge ich ihn auch gerne, auch ein bisschen näher. Aber ich finde, er ist wirklich unterschätzt. Und in Green Bay hat er eine auf jeden Fall verbesserte O-Line jetzt, wo sie auch diese Balance mit dem Passspiel von Jordan Love einfach gut hinbekommen. Ich glaube, es wird ein High-Scoring-Game werden. Ich glaube, es werden viele Punkte fallen. Aber predicten, da gebe ich mal an dich drüber.
Ja, ich finde es auch ganz schwer. Also ich glaube auch, dass es viele Punkte geben wird. Es wird eng werden. Es würde mich sehr überraschen, wenn dieses Spiel frühzeitig entschieden ist. Ich glaube auch, das wird sich wahrscheinlich, und da schließt sich ja fast der Kreis, wir sind mit den Kickern gefühlt angefangen, also wahrscheinlich wird sich das auch wieder irgendwie durch ein Field Goal oder so entscheiden, kurz vor Schluss. Ich habe derbe Bock auf das Spiel. Mein Alltag lässt es leider nicht her, dass ich das, oder nicht zu, dass ich das heute Nacht gucken kann. Wie ist das bei dir? Dein Trainer hört hier nicht zu.
Also ja, es gibt tatsächlich die ein oder andere Nacht, die ich aufstehen würde. Aber da muss ich ganz ehrlich leider zugeben, das Spiel werde ich morgen dann in Real Life oder in den 40 Minuten mal gucken. Ja. Weiß ich noch nicht ganz genau. Werde ich aber sicher noch mal schauen. Aber heute Nacht aufstehen, wow, das tut denn doch.
Ja, vielleicht kannst du ja rein zufällig nicht gut schlafen und musst noch mal aufstehen und dich ablenken.
Ja, das kann natürlich sein. Keiner von uns weiß natürlich, was passiert ja, heute Nacht. Genau. Von daher möchte ich das auch nicht ganz ausschließen, dass ich das Spiel sehe. Aber natürlich auch aus Professionalitätsgründen möchte ich schon darauf hinweisen, dass es nicht alltäglich ist. Aber ich gebe auch zu, und das ist auch die Wahrheit, für Seahawks-Spiele stehe ich definitiv donnerstags nachts auf. Auf jeden Fall.
Also ich lege mich fest, ich glaube, die Packers gewinnen knapp. Und du?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, am Ende werden es die Packers auch machen. Es wird auch, ich denke auch, dass es ein High-Scoring One-Position-Game am Ende wird. Und mein Mann Josh Jacobs wird am Ende des Tages den Game-Winning-Touchdown laufen.
Wenn ihr das hört, seid ihr auf jeden Fall jetzt schlauer als Kevin und ich, weil wir wissen es noch nicht. Kevin, schau doch nochmal abschließend bitte auf deine Magnettafel und sag mir, auf welches Spiel du dich am kommenden Wochenende besonders freust. Da gibt es ja auch wieder so unglaublich viele Storylines. Die Ben Johnson-Rückkehr nach Detroit, das Super Bowl Rematch. Vorhin haben wir kurz über die Colts gesprochen, also die Colts gegen die Broncos, das Peyton Manning Gedächtnisspiel. Ist Daniel Jones jetzt wirklich for real? Also auf welches Spiel, wenn du dir eins aussuchen möchtest, hast du am meisten Bock?
Also neben dem Seahawks-Spiel natürlich.
Natürlich. auch geil, bei den Steelers, auch mega Spiel. Das Heimspieldebüt für die Steelers von Aaron Rodgers, auch mega interessant.
Ich bin wirklich gespannt, ob Aaron Rodgers auch for real ist, noch mit seinen 42 dann. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Super Bowl Rematch, das ist schon nochmal so eine Geschichte, wo ich sage, ja, das ist schon sehr, sehr nice auf jeden Fall. Da glaube ich tatsächlich auch, dass einige Punkte fallen werden. Also das wird auch, glaube ich, relativ high werden, das Scoring. Und dann sind es im Endeffekt, ich bin aber auch wieder auf die Bills gespannt. Ich muss ja sagen, ich bin ja so ein heimlicher Bills-Sympathisant auf jeden Fall. Also ich würde es ihnen ja auf jeden Fall mal gönnen.
Fühl ich.
Wie gesagt, ich finde auch so in dieser Super Bowl-Ära jetzt so gefühlt die sind jetzt einfach dran.
Ja.
Wir haben über Josh Allen kurz gesprochen und ich finde, die sind jetzt halt einfach dran. Die sind fällig, die haben eine gute Defense, haben mit Josh Allen den richtigen Quarterback, haben den richtigen Headcoach, haben das richtige, die Bills Mafia ist da halt, ne? Also die haben das richtige Surrounding. Nächstes Jahr geht's ins neue Stadion rüber. Deswegen schaue ich auch viel auf die Bills rüber, muss ich sagen.
Ja, ich finde auch, das darf man, finde ich, auch offen sagen, das ist so eine Franchise, der, wie du hast es ja auch schon gesagt, der man es einfach mal gönnt. Die haben diese Historie mit 4 verlorenen Super Bowls von Anno dazu mal. Jetzt sind sie wirklich drin im Super Bowl-Fenster. Über Josh Allen haben wir gesprochen, sehr sympathisch. Geile Fans auch. Also die Bills Mafia ist, glaube ich, so die verrückteste Fangruppierung der NFL. Die machen auch Spaß. Kann man sagen, wahrscheinlich Chiefs-Fans, Bengals-Fans, Ravens-Fans, denen fällt es ein bisschen schwieriger, weil das ja natürlich so die unmittelbaren Konkurrenten sind. Aber ja, fände ich nur cool, wenn die im Finale wären. Was meinst du, was da los wäre? Super Bowl in San Francisco und die ganzen verrückten Bills-Fans sind vor Ort, das wäre mega.
Jeder bringt seine Tische mit zum Tailgaten, um drauf zu springen, oder? Das ist, glaube ich, das, wie du sagst, das, was diese Fanszene einfach auch ausmacht, ne? So diese Craziness, dieses, ja, es schneit da gefühlt ab Anfang November spätestens, ne? Und das ist so, das ist schon auch was Besonderes einfach. Und das ist einfach was Vielseitiges und was anderes nochmal so ein bisschen. Und da bin ich sehr gespannt, die Bills dann in New York bei den Jets gegen Justin Fields, der natürlich schon ein bisschen unter Druck steht.
Aber das auch super gemacht hat. Also Fantasy-mäßig war der, glaube ich, ein Top-5-Quarterback. Also da ist ja auch echt viel gelaufen.
Definitiv, definitiv. Also es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Woche 2 werden, wo, glaube ich, auch schon mehr als in den letzten Jahren einige Trends nochmal verdeutlicht werden und ich glaube auch schon sich einige Trends setten werden für die jetzt laufende Saison auch.
Dann können wir in der nächsten Folge quasi schon, machen ja jetzt schon viele, ich finde es ein bisschen früh, Overreactions nach Woche 1, ehrlich gesagt, aber so, wenn wir das nächste Mal sprechen in 2 Wochen, da kann man dann schon mal Overreactions machen, oder? So nach Woche 1, das ist schon sehr marktschreierisch, oder?
Woche 1 ist sehr, sehr populistisch, ja, aber das ist ja eigentlich das Schöne an der ganzen Geschichte, Overreaction, oder? Von daher, ja, nehmen wir uns das mal für Woche 2 vor. Ich glaube, da finden wir auch die eine oder andere halsbrecherische Aussage, für die wir uns dann am Ende der Saison rechtfertigen müssen.
Absolut.
warum wir uns Football in Anführungszeichen Experten nennen, warum haben wir das in Woche 2 nur so falsch gesehen?
Ja.
Und da bin ich schon, da freue ich mich jetzt schon drauf.
Ich würde abschließend gerne nochmal sagen, apropos freuen, wie gesagt, Kevin und ich, wir interessieren uns für alles, also 2 NFL-Nerds unterhalten sich über ihre Lieblingsliga. Wenn ihr Fragen habt, Input habt, gerade auch in Bezug darauf, dass du es ja sehr gut fühlen kannst, wie die Sportler dann auch so ticken, weil du ja auch Profisportler bist, dann lasst uns das auf jeden Fall gerne wissen. Schickt uns auch gerne immer skurrile Geschichten zu. Also dafür bin ich und du wahrscheinlich auch, Kevin, immer sehr empfänglich, wenn man was Gutes zugeschickt bekommt, was man vielleicht sonst nicht hätte mitbekommen. Am besten über Instagram, Kevin findet ihr dort oder mich auch. Da würden wir uns sehr freuen, oder?
Absolut. Je skurriler, umso besser eigentlich.
Absolut. Cool. Kevin, wir haben das einfach gemacht. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Und es folgt noch mehr, oder?
Naja, absolut. Das wäre jetzt Quatsch, wenn wir jetzt aufhören würden. Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns alle bald wieder an der gleichen Stelle.
Das machen wir. Dank dir, Kevin. Danke euch fürs Zuhören. Ciao.
Vielen Dank. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.